Russlanddeutsche. Ja, also jetzt so was mir direkt in den Kopf, in den Sinn kommt, sind Leute, die in Deutschland geboren wurden oder in Russland geboren wurden und nach Deutschland ausgewandert sind. Aber ich habe auch mal gehört, dass es irgendwie so eine Gruppierung gibt von irgendwas, das irgendwas mal zusammen. Also es ist jetzt wirklich ganz vages Halbwissen, aber das ist so ein bisschen irgendeine. Nein, ich weiß es nicht. Ich habe nur irgendwas mal gehört, dass es so eine bestimmte Gruppierung gibt. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen.
Soweit ich weiß, Leute, die aus Russland kommen und jetzt in Deutschland leben, teilweise schon seit mehreren Generationen. Schon. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, bei welcher Gelegenheit die hergekommen sind, aber ich glaube, es gab mal irgendeine Zeit, wo ziemlich viele von denen rübergekommen sind.
Das wäre auch meine Richtung gewesen, dass Russlanddeutsche vor allem diejenigen sind, die eben von Russland nach Deutschland gekommen sind, vor allen Dingen so um die, so nach der Wende, so nach 89, nach Fall des Eisernen Vorhangs grob, irgendwie das.
Ich schätze, das sind Leute, die eben russische Verwandte haben und deutsche Verwandte oder russische Verwandte haben und in Deutschland geboren sind. Ich hatte in meiner Klasse sehr viele Russen-Deutsche.
Obwohl, ich kenne tatsächlich eine Person, ja, der spricht Russisch mit den Eltern und hat kulturell viel mit Russland zu tun, aber er identifiziert sich auch als Deutscher.
Hallo und herzlich willkommen bei Clio auf die Ohren, der Podcast-Reihe des Historischen Seminars in der Universität Mainz. In unserer zweiten Staffel Mobilität und Migrationen im 20. Jahrhundert widmen wir uns nun auch russlanddeutschen Spätaussiedlern und hoffen, dass wir Ihnen diese spannende Geschichte näher bringen können.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir stellen uns heute der Frage, wer Russlanddeutsche eigentlich sind. Dafür haben wir die Umfrage gemacht, die man jetzt gerade schon im Einspieler gehört hat, und haben da Stimmen dazu gesammelt, was Studierende eigentlich wissen. Wer sind Russlanddeutsche? Was haben Russlanddeutsche für eine Geschichte? Was verbindet sie? Und wo gibt es vielleicht Unterschiede? Ich bin Klati Ille, habe zusammen mit Theresa Jürgens, Jennifer Dinges und Asina Kara einen Podcast vorbereitet. Und um dieser Frage nachzugehen, haben wir uns einen Experten eingeladen.
Unser Experte ist Professor Dr. Hans-Christian Petersen. Herr Petersen hat osteuropäische Geschichte, Slawistik und Politologie in Kiel und Kaliningrad studiert. Von 2003 bis 2014 war er Mitarbeiter am Historischen Seminar der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz im Arbeitsbereich der osteuropäischen Geschichte. 2006 promovierte er an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel mit einer biografischen Arbeit über den Ostforscher Peter-Heinz Serafim. Seit 2014 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. 2016 habilitierte er an der JGU mit einer Arbeit über die sozialen Räume der städtischen Unterschichten in St. Petersburg. Seit 2019 ist er gemeinsam mit Professor Dr. Malte Rolf Leiter der Zweigstelle Oldenburg der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Seit 2020 ist er Betreuer im Forschungsverbund Ambivalenzen des Sowjetischen. Diaspora-Nationalität zwischen kollektiven Diskriminierungserfahrungen und individueller Normalisierung in den Jahren 1953 bis 2023. 2021 und 2022 hatte er die Gastprofessur für Migration und Integration der Russlanddeutschen am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien der Universität Oldenburg. Lieber Herr Petersen, herzlich willkommen.
Vielen Dank, danke für die Einladung. Freut mich sehr, sozusagen virtuell über einen Podcast wieder nach Mainz zu kommen.
Und es freut uns wirklich sehr, dass Sie gekommen sind. Und deswegen direkt an Sie die Frage, beziehungsweise erstmal nochmal die Erinnerung. Wir haben diesen Einspieler gehört. Die Studierenden haben unterschiedliche Vorerfahrungen und unterschiedliches Wissen über Russlanddeutsche und haben schon ein paar Punkte genannt, wie Kultur, Identität und auch bestimmte geschichtliche Daten schon angesprochen. Was würden Sie denn als Historiker sagen, wer sind Russlanddeutsche?
Russlanddeutsche sind in Deutschland erstmal noch die Unbekannten, würde ich sagen. Also die allermeisten Menschen in Deutschland wissen nach wie vor nichts oder nur sehr wenig über diese Gruppe und ihre Geschichte. Umso erfreulicher war der Einspieler, finde ich, weil ja zumindest einige Stichworte kamen. Aber es gibt insgesamt noch viel Unwissen und das steht in einer großen Diskrepanz zu der Bedeutung eigentlich der Gruppe und zu ihrer Größe, weil wir reden da über ungefähr 2,5 Millionen Menschen, die seit dem Zusammenbruch der Auflösung der Sowjetunion nach Deutschland gekommen sind. Das ist sozusagen das eine. Gleichzeitig sind Russlanddeutsche inzwischen, würde ich sagen, nicht mehr die Unsichtbaren, so wurden sie auch lange beschrieben, sondern sie werden zunehmend sicht- und hörbar. Also es gibt vor allem von der ja, von den Jungen, von der Generation, die hier dann in Deutschland geboren ist, zunehmend über Podcasts, Instagram etc. Stimmen, Bilder, die eine Rolle spielen im öffentlichen Diskurs. Das war vor ein paar Jahren noch gar nicht so. Also da bewegt sich was. Das macht es interessant, finde ich. Und die Russlanddeutschen sind eine globale Gruppe. Also der Begriff Russlanddeutsche legt ja nahe, dass es eigentlich um Russland und Deutschland geht. Das ist höchstens die Hälfte der Wahrheit. Es geht nämlich erstens noch um viele weitere Länder des früheren sowjetischen Raums, unter anderem eben auch die Ukraine, wo viele herkommen oder ihre Familien herkommen. Und es geht auch um Amerika, um Nord- und Südamerika, wo ganz viele leben. Das heißt, russlanddeutsche Geschichte ist globale Geschichte und nicht nur eine zwischen Russland und Deutschland.
Und was würden Sie sagen, was zentrale historische Ereignisse dieser großen Gruppe der Russlanddeutschen sind?
Ja, ganz viele natürlich. Die liste ich jetzt nicht alle auf. Es ist eine lange Geschichte. Die lange Geschichte beginnt, und das ist sicher das erste zentrale Zeitraum, in den 1760er Jahren unter Katharina II., Katharina der Großen, mit dem Einladungsmanifest, mit dem ja gar nicht deutsche, sondern deutschsprachige, aber auch anderssprachige Menschen aus Zentraleuropa, mehrheitlich deutschsprachig, aber nicht alle, eingeladen wurden, nach Russland zu emigrieren. Und dort dann bestimmte Privilegien in Aussicht gestellt bekommen haben, die sie kriegen sollten nach ihrer Ankunft. Also Freistellung von staatlichen Diensten, Steuerbefreiung, Versorgung mit Land, freie Ausübung des Glaubens etc. Das ist sozusagen der klassische Beginn der Erzählung russlanddeutscher Geschichte und führt zu zwei Siedlungsschwerpunkten, einmal an der Wolga und einmal am Schwarzen Meer. In Klammer muss man sagen, dass die deutsch-russischen Beziehungen und die, ja sozusagen, wenn man so will, die Geschichte von deutschsprachigen Menschen in Russland älter ist. Ne, die gibt es bereits seit dem Mittelalter und dann vor allem seit dem akademischen, wissenschaftlichen Austausch, vor allem nach der Gründung von St. Petersburg Anfang des 18. Jahrhunderts über die Akademie der Wissenschaften, die Universität in Moskau, sind viele deutsche Professoren nach Russland gegangen und viele auch da geblieben. Das wird aber getrennt erzählt, meistens von dieser Geschichte dieser eher bäuerlichen Auswanderer, die dem Manifest von Katharina gefolgt sind. Ob das so sinnvoll ist, das immer so getrennt zu betrachten, ist noch eine andere Frage, aber so wird es meistens gemacht. Weitere historische Daten sind, also zentraler Art, sind sicher das Jahr 1871 und 74. Das ist jetzt ein großer Sprung im langen 19. Jahrhundert. Da werden nämlich die Privilegien aufgehoben und dann die allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Das ist Teil der Reformpolitik Alexanders II., wird in der russlanddeutschen Geschichtsschreibung häufig als einschneidende Maßnahme beschrieben. Ist es für viele auch, weil nämlich dann vor allem mennonitische russlanddeutsche Gruppen wieder auswandern aus Russland. Und zwar nicht in das gerade entstandene Deutsche Reich, sondern nach Amerika, also über Fernost nach Amerika. Da beginnt sozusagen dann die globale Geschichte, wenn man so will, weil sie eben aus Glaubensgründen den Wehrdienst nicht leisten wollen. Gleichzeitig muss man aber sagen, diese Aufhebung der Privilegien, die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, das war eben Reformpolitik Alexanders II. Das war keine speziell anti-Russland-deutsche Maßnahme, sondern da wurde die gesamte Gesellschaft reformiert. Die allgemeine Wehrpflicht galt ja natürlich auch für alle. Aber für die Russlanddeutschen bedeutete es eben, dass die Privilegien, die sie bis dahin hatten, nicht mehr existierten. Dann natürlich ebenfalls kein spezifisch russlanddeutsches Datum, aber eben auch für die Russlanddeutschen einschneiden 1917, die Oktoberrevolution, also erst die Februarrevolution und dann die Oktoberrevolution, kompletter Umsturz des gesellschaftlichen Systems, Aufbau eines neuen sozialistischen Staates, Bürgerkrieg in der Folge, eine schwere Hungersnot, also wirklich eine traumatische, schwere Hungersnot an der Wolga, in den Wolga-Gebieten, in denen die Wolga-Deutschen lebten, die bis dahin eigentlich ein Exportgebiet waren für Getreide und dann unter großem Hunger leiden. Gleichzeitig wenige Jahre später die Ausrufung der Wolga-Republik, also wo es eine gewisse kulturelle Autonomie gab, also deutsche Presse, deutsche Sprache sozusagen als zweisprachig, deutsche Kultureinrichtungen etc. Und das zentrale Jahr überhaupt bis heute für russlanddeutsche Geschichte, das Jahr 1941, was verbunden ist mit dem 28. August einerseits. An diesem Tag ergeht ein Erlass des obersten Sowjets über die Zwangsumsiedlung zunächst aller Wolgadeutschen und später des Großteils aller Sowjetdeutschen oder Russlanddeutschen nach Kasachstan und Sibirien. Also gewaltsame Umsiedlung innerhalb von wenigen Tagen, völliger Verlust von Hab und Gut und Häusern. Die Menschen durften nur das mitnehmen, was sie tragen konnten. Mehrtägige Zugfahrten, die viele schon überlebt haben, nach Sibirien und Kasachstan und dort dann, wenn man dort angekommen ist, Zwangsarbeit für viele. Die sogenannte Trutarmee, ja, die Arbeitsarmee. Also das ist das große, ja, also der große Anker der russlanddeutschen Erinnerungspolitik bis heute. Das wird auch jährlich in Friedland, in dem früheren Umsiedlungslager, eben noch begangen, dieser Gedenktag, und an vielen anderen Orten von der Landsmannschaft. Und es bezahlen mindestens 150.000 Menschen mit dem Leben diese stalinistische Gewaltpolitik, die dann sich auch fortsetzt bis Anfang der 50er Jahre. Also in dem Sinne, dass die Menschen noch weiter unter einer strengen Aufsicht leben, der Kommandatura, und diese Orte nicht verlassen dürfen. Das dürfen sie dann erst später. Aber auch dann nur, also werden sie nur teilweise rehabilitiert. Sie dürfen nicht dahin zurückgehen, wo sie herkommen. Also nicht an die Wolga und nicht ans Schwarze Meer. Aber sie migrieren dann in andere Teile der Sowjetunion. Und dann halt natürlich als letztes Datum jetzt das Jahr 1991, fortfolgende. Die Auflösung der Sowjetunion Ende 1991 und damit der Beginn der Emigration eines Großteils der Gruppe, das sind dann eben die rund 2,5 Millionen Menschen, die heute hier in der Bundesrepublik leben, samt plus ihre Nachkommen. Also ein paar sind auch schon während der Sowjetzeit, durften sie auswandern, aber das waren vergleichsweise wenige. Der Großteil kam dann eben nach dem Ende der Sowjetunion und ist vor allem in den 90er Jahren dann nach Deutschland ausgewandert, weil der deutsche Staat ihnen also einen bestimmten privilegierten Zugang, ein bestimmtes Migrationsregime angeboten hat. Und wenn sie diese Anerkennung bekommen haben als Aussiedler oder später SpätaussiedlerInnen, dann konnten sie nach Deutschland kommen. Es sind nicht alle gekommen. Also in Russland gibt es heute noch rund 400.000 und es gibt auch noch weitere Menschen in Kasachstan etc., anderen post-sowjetischen Staaten, die auch noch da sind. Aber der Großteil ist dann eben ausgewandert. Das wären, glaube ich, die zentralsten Daten.
Was würden Sie denn sagen, was es damals für Herausforderungen gab für diejenigen, die in den 80er, 90ern nach Deutschland zurückgekehrt sind?
Ja, sehr viele, wie man sich denken kann. Also Auswanderung ist insgesamt natürlich kein Entschluss, den man leichtfertig fällt, sondern den fällt man entweder, weil man ihn fällen muss. Bis heute eben, aktuellstes Beispiel, jetzt die Geflüchteten aus der Ukraine, die vor Russlands Angriffskrieg fliehen müssen. Oder er ist eben in Umbruchszeiten, meistens kommt es zustande, da muss man ihn sozusagen nicht über Nacht fällen, aber es ist natürlich sehr viel, was da dran hängt. Also man die gesamte ökonomische Existenz, die man sich aufgebaut hat, Kinder im Zweifelsfall, die man mitbringt, Großeltern, die häufig auch noch dabei waren. Deswegen, es sind eben auch nicht alle Russlanddeutschen gleich, also es wäre ein falsches Bild, was manchmal noch geschrieben wird, sie hätten alle auf gepackten Koffern gesessen und nur auf diesen Tag gewartet. So war es natürlich nicht. Weil erstens wenige Jahre vorher niemand wissen konnte, dass diese Sowjetunion überhaupt aufhören wird zu existieren. Das darf man immer nicht vergessen. Wir begucken das immer so retrospektiv und halten das dann im Grunde für zwangsläufig. Aber das war für Menschen im Jahr 1985 oder noch früher überhaupt gar nicht absehbar, dass es mal so kommen würde, dass sie überhaupt diese Wahl treffen könnten. Und viele haben eben mehrere Jahre auch darüber überlegt, ne? Und deswegen verteilt sich das auch über die ganze gesamten 90er Jahre und geht dann ja in geringeren Zahlen bis heute auch noch weiter. Und das ist sozusagen die Frage der Auswanderung. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie komme ich denn irgendwo an? Und da gibt es bestimmte Vorstellungen, die ich damit verknüpfe im Zweifelsfall. Also viele hatten ein relativ idealisiertes Bild von Deutschland und vor allem ein teilweise auch etwas archaisches Bild, was die Bundesrepublik der 90er Jahre dann eben nicht mehr abgebildet hat, ne? Die sich natürlich rasant verändert und weiterentwickelt hatte. Und haben dann hier ja Probleme gehabt, sozusagen das in Einklang zu kriegen, weil sie einerseits diesen privilegierten Zugang hatten, wenn sie anerkannt wurden. Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit ist natürlich ein ganz großer Punkt und viele Fördermaßnahmen. Und andererseits aber häufig gefremdelt haben mit dem, was sie angetroffen haben und von der deutschen Gesellschaft, also der nicht-russlanddeutschen deutschen Gesellschaft, häufig auch angefeindet oder ausgegrenzt wurden, weil sie dann hier auf einmal die Russen waren. Und die Russen waren dann kein neutraler Begriff, sondern abwertend gemeint, weil viele eben aufgrund auch der sowjetischen Geschichte nicht mehr fließend Deutsch sprachen, vielleicht besser Russisch sprachen als Deutsch und dann mit allen anderen russischsprachigen Menschen hier in Deutschland in einen Topf geworfen wurden. Und es gibt eben eine lange Tradition in Deutschland, überheblich auf das östliche Europa und seine Menschen zu gucken. Und das hat dann auch die SpätaussiedlerInnen getroffen, obwohl sie gleichzeitig privilegiert waren. Also das ist so eine parallele Erfahrung von einerseits struktureller Privilegierung, andererseits, also mit Grund, ja, da geht es um das Kriegsfolgenschicksal, um die fortdauernde Diskriminierung nach Ende des Zweiten Weltkriegs, aber trotzdem strukturell privilegiert und andererseits das, was die Leute erlebt haben, war häufig nicht sehr freundlich, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also das ist schon nicht ganz einfach gewesen sicherlich. Und ich würde sagen, die meisten sind inzwischen jetzt hier total gut angekommen. Aber es hat vielleicht in manchen Fällen dann auch mehrere Generationen gebraucht. Es ist natürlich was anderes, wenn ich dann jung bin und vielleicht als ganz junger Mensch mitgenommen wurde oder hier geboren bin und dann hier aufwachse, dann natürlich auch deutschsprachig aufwachse, hier vielleicht noch studiere, als die Eltern oder Großeltern, die diesen Sprung dann nicht mehr geschafft haben und die, ja, die noch stärker die sowjetische Gepäck hatten, ne, im Sinne von bestimmten Erfahrungen, die sie mitgebracht haben.
Ich denke, es ist sehr, sehr deutlich geworden, dass in dieser Gruppe eben ganz viele unterschiedliche Menschen zusammengefasst werden, die so viele verschiedene Erfahrungen gemacht haben, verschiedene Hintergründe haben, aus verschiedenen Gebieten kommen. Und gerade bei diesem Begriff Russlanddeutsche haben wir in der Vorbereitung schon gemerkt, dass es ja trotzdem als eine riesige Gruppe verstanden wird und dass der Begriff Russlanddeutsch natürlich heute auch schwer zu thematisieren ist, ohne über Russland zu sprechen und ohne über den Angriffskrieg zu sprechen, der von russischer Seite gerade gegen die Ukraine läuft. Und ja, da stellt sich für uns natürlich die Frage, gerade an Sie als Historiker, stellen Sie im geschichtswissenschaftlichen Kontext eine Veränderung durch den russischen Angriffskrieg fest?
Also nicht unbedingt, was die Russlanddeutschen betrifft, weil die nach wie vor in der Forschung ziemlich randständig sind. Also das kann ich vielleicht mal an meiner eigenen Biografie veranschaulichen, bevor ich, wie Sie ja vorhin eingangs gesagt haben, von Mainz nach Oldenburg gegangen bin und dann hier in Oldenburg das Arbeitsfeld Russlanddeutsche übernommen habe, hatte ich, obwohl ich Osteuropa-Historiker bin und ein Jahr lang in meiner Habil in Russland gelebt habe, keine Ahnung von russlanddeutscher Geschichte. Und ich dachte am Anfang, es wäre mein persönlicher Makel. Ich hätte irgendwie wirklich eine ernsthafte Wissenslücke, hatte ich auch. Ich habe dann aber festgestellt, dass diese Wissenslücke fast alle haben. Und zwar auch fast alle Kolleginnen und Kollegen aus der Osteuropa-Forschung, die es genauso hätten wissen können wie ich. Das bedeutet, also es hat was damit zu tun, wie sich die russlanddeutsche Forschung, also die Forschung über diese Gruppe in Deutschland entwickelt hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg, die wurde nämlich ganz lange fast ausschließlich geprägt von Personen aus der Gruppe, also Russlanddeutsche, die sozusagen russlanddeutsche Geschichte erforscht haben. Das ist überhaupt nicht gut oder schlecht, ne? Daraus sind grundlegende Arbeiten hervorgegangen, auf die auch ich heute aufbaue. Aber es prägt dann doch meistens eine bestimmte Perspektive, so eine Binnenperspektive mit. Also man möchte die Botschaft vor allem an die eigene Gruppe richten und wenig sozusagen nach außen. Das ist sozusagen der eine Teil. Der andere Teil ist, dass die allgemeine Forschung, auch die kritische Migrationsforschung, lange mit dieser Gruppe gefremdelt hat, weil sie irgendwie für zu deutsch, zu völkisch, zu privilegiert gehalten hat. Das ist teilweise heute immer noch so. Da gibt es auch Vorurteile. So, und das ist im Grunde jetzt auch nach dem Angriffskrieg Russlands nicht ganz anders geworden innerhalb von 4 Monaten. Aber also für die Leute, die sich damit beschäftigen, mir ist nochmal deutlich klar geworden, als jemand, der nicht zur Gruppe gehört, aber sich seit Jahren damit beschäftigt, wie schwierig dieser Begriff Russlanddeutsch ist und dass wir den eigentlich nochmal ganz grundsätzlich nachdenken müssen, ob wir den weiter verwenden, weil das Russlanddeutsch bezieht sich nämlich auf Russländisch. Also Rassiski auf Russisch und nicht Ruski, also auf das Imperium und beinhaltet ebenso die ukrainische, also schwarzmeerdeutsche Geschichte und später dann auch die kasachische und die zentralasiatische Geschichte. Das ist da alles mit gemeint und das weiß hier aber kein Mensch. Also die Leute wissen sowieso schon wenig über russlanddeutsche Geschichte, aber das weiß dann endgültig gar keiner mehr. Und bei Russlanddeutsche wird dann eben an Russland, das heutige Russland, gedacht. Und in vielen Interviews, die ich gegeben habe seit Beginn des Krieges, musste ich eben eingangs erstmal erklären, dass der Großteil der Menschen, über die wir sprechen, gar nicht aus dem heutigen Russland kommt, sondern die größte Gruppe kam ja aus Kasachstan aufgrund der Zwangsumsiedlung unter Stalin. Aber viele eben auch aus der Ukraine, ja, und die bangen um das Leben ihrer Verwandten und Freunde dort. Das sind existenzielle Zeiten, in denen wir leben. Und die wollen jetzt aus verständlichen Gründen nicht als Russen angesprochen werden in der jetzigen Situation. Das passiert aber teilweise häufig gar nicht aus böser Absicht, sondern aus Unwissen. Und da muss man sich wirklich nochmal fragen, ob dieser Begriff Russlanddeutsche noch weiter trägt.
Gibt es denn Alternativen zu dem Begriff, die sich vielleicht gerade in der letzten Zeit entwickelt haben?
Ja, das ist interessant, weil da ist sehr viel in Bewegung. Das kommt durch die jüngere, medial auch viel stärker sichtbare Generation, die ich eingangs erwähnte, über Instagram-Podcasts, über so Plattformen wie Ostklick, Steppenkinder-Podcast, X3-Podcast etc. Da werden jetzt neue Begriffe aus der Community rausgeprägt. Das ist das erste Mal sichtbar der Geschichte hier in Deutschland jetzt seit 30 Jahren. Dass bestehende Zuschreibungen von außen in Frage gestellt und neue Begriffe selber gefunden werden. Teilweise werden dann auch Stichworte aus der Forschung ausgenommen. Also der Kollege Yannis Panagiotidis hat ja letztes Jahr dieses wegweisende Buch Postsowjetische Migration geschrieben. Postsowjetisch. Und mit postsowjetisch meint er eben als größte Gruppe die Russlanddeutschen. Aber dazu gehören dann alle Menschen, die aus der ehemaligen Sowjetunion hierher gekommen sind. Das sind nochmal 1 Million mehr. Das sind rund 3,5 Millionen, darunter gut 200.000 jüdische sowjetische Menschen, die als sogenannte Kontingentflüchtlinge heute hier leben und auch als eine Sprache häufig neben einer anderen Russisch sprechen. So, und wenn man postsowjetisch nimmt, dann hat man schon mal eine größere Klammer. Ne, dann kann man diese verschiedenen Gruppen, dazu gehören dann ja noch jetzt politische Geflüchtete aus dem heutigen Russland oder schon seit vorigen Jahren Geflüchtete aus Tschetschenien etc., dann kann man die miteinander in Beziehung setzen, also wenn man nur über Russlanddeutsche spricht. Das wurde in der Community aufgegriffen und diskutiert und dann weiterentwickelt und da ist der letzte Stand jetzt der Begriff Post-Ost. Post-Ost ist dann nochmal breiter und beinhaltet im Grunde alle Menschen, die heute hier leben, aus dem östlichen Europa. So, und das ist sozusagen der selbstgewählte, auch politische Begriff, weil man sagt, wir haben aufgrund auch dieser gesetzlichen Grundlage, auf der wir hier sind, den osteuropäischen Teil unserer Biografien lange versteckt. Und weil er in Deutschland auch nicht positiv aufgenommen wurde häufig. Und das wollen wir nicht mehr. Ne? Wir wollen auch sozusagen unsere osteuropäischen Vornamen teilweise wieder haben. Und wir stehen zu diesem osteuropäischen Teil und wir deswegen sagen, ein Teil bezeichnet sich jetzt als Post-Ost. Das hat aber auch wieder Vor- und Nachteile, ne? Weil da, also zum Beispiel die ukrainischen AktivistInnen, die sich jetzt in Berlin auch und anderen Städten natürlich seit Beginn des Angriffskriegs versuchen zu organisieren, sind da häufig relativ skeptisch, weil sie gar nicht mehr unter ein Label Ost gepackt werden wollen, weil das klingt für sie zu stark irgendwie nach gemeinsamer alter Sowjetunion. Und da gibt es andere Beispiele mehr. Also Menschen aus Polen bezeichnen sich auch nicht als östlich, sondern als zentraleuropäisch. Da geht es eben um die Abgrenzung gegenüber Russland. Also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber interessant ist, dass diese Begriffe in Bewegung sind und dass das erste Mal Stimmen aus der Community kommen. Und dass es so irgendwie ein produktives Miteinander von Forschung und Community gibt, das sich auch irgendwie gegenseitig rezipiert und miteinander diskutiert, das ist gut, würde ich sagen. Das sollte so weitergehen, hoffentlich.
Sie haben das ja angesprochen, dass Sie nicht zu der Gruppe der Russlanddeutschen gehören. Bemerken Sie, wenn Sie dann in der Forschung tätig sind, Vor- und Nachteile, also auch im persönlichen Umgang wahrscheinlich mit anderen Forschenden oder vielleicht jetzt auch mit der jüngeren Generation, wenn man die Podcasts hört, da sind ja sehr häufig Menschen, die einen Hintergrund haben oder einen nahen Verknüpfungspunkt mit Russlanddeutschen.
Ja, ja, also weit überwiegend. Ich war jetzt gerade vor 4 Wochen ungefähr bei einem Symposium der Bundeszentrale für politische Bildung in Fulda. Da ging es 3 Tage lang um Sichtbarkeit und öffentliche Wahrnehmung von Russlanddeutschen. Ungefähr 50 Leute, also von denen, die da sozusagen wissenschaftlich beteiligt waren. Ich wüsste gar nicht, ob da überhaupt noch einer war, außer mir, der nicht russlanddeutsch war. Also deutlich weniger als 5 überhaupt, wenn ich nicht der Einzige war, glaube ich fast. Das ist natürlich definitiv so und das wird einem bewusst, weil es eine hohe Sensibilität gibt in der Gruppe, wie bei vielen Gruppen, wie über sie gesprochen wird, ne, und wie sie wahrgenommen werden. Das ist ja bei anderen migrantischen, aber auch nicht migrantischen Gruppen auch nicht anders. Zumal, wenn die Berichterstattung häufig nicht positiv war, ist man da sensibilisiert. Und das merke ich natürlich auch. Es gibt mir einerseits mehr Freiheit. Also ne, ich forsche einfach wissenschaftlich darüber und kann sozusagen offener daran gehen. Auch, ja, also was ich dann sozusagen feststelle, die Forschung ist offen. Andererseits gibt es eben immer so Punkte, wo man merkt, okay, es gibt einfach ein unglaublich riesiges Wissen in dieser Gruppe über den ganzen postsowjetischen Raum. Es ist, finde ich, total faszinierend, immer wieder auch mit unterschiedlichen Generationen abends länger zusammenzusitzen und zu merken, wie viel Wissen da ist. Ne? Also sowohl über das, was heute politisch passiert, aber auch einfach über Alltagskultur. Und da merke ich auch, obwohl ich ein Jahr in Russland war, davon bin ich ganz weit entfernt, so viel weiß ich nicht, weil ich bin da nicht groß geworden oder es war nicht Teil meiner Familiengeschichte. Und das ist dann, da merkt man dann, okay, da komme ich an meine Grenzen. Aber das finde ich nicht schlimm, das finde ich eher faszinierend, wie viel Wissen da ist. Für mich wichtig ist, dass man gegenseitig gut miteinander ins Gespräch kommt. Ja, also dass sozusagen Leute wie Yannis Panagiotidis und ich, die eben nicht dazugehören, aber auch sichtbar sind öffentlich, dass, also so wie es jetzt läuft, in einem produktiven Miteinander ist es ideal, finde ich. Ne? Dass man nicht gegeneinander arbeitet und als das sind jetzt die von außen, die forschen über uns. Ne? So sollte das halt nicht sein. Und so ist es auch, also Gott sei Dank nicht. Ich hoffe, das bleibt auch so. Aber ja, das spielt eine Rolle, sicherlich, klar.
Und wir haben ja vorhin schon über den Krieg gesprochen, aber Denken Sie, es wird dann auch noch weitere Veränderungen geben? Also ich meine, es sind ja nun bestimmte Ressourcen nicht mehr zugänglich, wissenschaftliche Ressourcen in Russland höchstwahrscheinlich oder vielleicht auch Gelder nicht mehr. Erwarten Sie da Entwicklungen in der Zukunft?
Ja, fundamental, fundamentale Art. Also das ist jetzt gar kein Spezifikum der Forschung über Russlanddeutsche, sondern alle, die sich in irgendeiner Form mit, also Russland und russischen Archiven beschäftigen, kommen da nicht mehr hin, ne? Schlicht und ergreifend seit dem 24. Februar. Und ich glaube, dass das auch noch viele Jahre so bleiben wird, wenn es nicht einen grundlegenden Wandel gibt in Russland. Während die Archive in der Ukraine offen sind, nur die sind jetzt teilweise schon zerstört und das wird eben vom weiteren Kriegsverlauf abhängen, ob wir da hinfahren können. Wir hatten gerade eine große Forschungskooperation mit dem früheren KGB-Archiv in Kiew angefangen. Die haben wir jetzt erstmal für ein Jahr auf Eis gelegt. Das Archiv gibt es noch, aber es befindet sich halt in dem SBU, also Geheimdienstgebäude. Da ist auch das Archiv. Das ist natürlich für russische Raketen ein vorrangiges Ziel, das Geheimdienstgebäude. Da kann man nur hoffen, dass das nicht zerstört werden wird. Also das wird sich grundlegend verändern, ne? Und es gibt sozusagen die Akten auf der oberen Staatsebene. Da gibt es immer so eine doppelte Überlieferung, so wie viele ältere KollegInnen im Kalten Krieg da nach Helsinki gefahren sind, wenn sie nicht in die Sowjetunion rein durften, weil da auch die Akten waren, sehe ich uns jetzt auf jeden Fall nach Kiew fahren, hoffentlich, oder in andere postsowjetische Länder. Nur darunter, und das betrifft eben gerade die Russlanddeutschen, weil die kommen ja häufig aus der Provinz, ja. Das waren ja eben Schwarzmeerdeutsche, Wolga-Gebiet, aber eben nicht in Saratow. Das sind lokale kleine Archive. Oder häufig auch noch bei Privatleuten. Und da kommen wir jetzt erstmal gar nicht mehr hin. Also das ist ein Problem. Und umso wichtiger meiner Meinung nach werden die Menschen werden, die eben als Post-Ost oder post-sowjetisch jetzt hier leben. Das ist nicht das Gleiche wie Akten, ne? Aber die sind da, mit denen kann man sprechen. Und die haben auch Geschichten zu erzählen. Und das wird, glaube ich, dann wichtiger werden.
In unserem Einspieler haben wir von den Studierenden schon einiges über das Vorwissen über Russlanddeutsch erfahren können. Wir haben mitbekommen, dass die Studierenden wissen, es hat irgendwie was mit mehreren Generationen zu tun, es hat mit Kultur und Sprache zu tun, mit Identifikation und Integration. Und trotzdem ist es so, dass die Studierenden alle eigentlich gesagt haben, also mein Wissen ist nicht vollständig und eigentlich habe ich gar keine Ahnung, was genau diese Gruppe ist, wer da alles dazugehört, wie groß die Gruppe ist. Und dann haben sie unsere Fragen beantwortet und danach haben sie gefragt, ja, aber könnt ihr uns denn nicht mehr erzählen? Und gerade diese Einschätzung, dass das Wissen nicht vollständig ist, hat uns eigentlich als Gruppe gezeigt, dass vielleicht die Sichtbarkeit dieser riesigen Gruppe der Russlanddeutschen noch nicht so groß ist, wie sie hätte sein können. Also Sie haben das angesprochen, da hat sich in den letzten Jahren und Monaten viel getan, gerade durch Podcasts, Steppenkinder und sowas. Aber wie schätzen Sie das als Historiker ein? Wie ist die Repräsentation der russlanddeutschen Geschichte in Deutschland? Wie ist die Repräsentation generell der Russlanddeutschen? Und was sollte man vielleicht aus migrationsgeschichtlicher Perspektive bei der zukünftigen Repräsentation Russlanddeutscher beachten, gerade wenn wir auch merken, dass der Begriff nicht mehr angemessen ist und dass da sowieso ganz viel gerade modernisiert wird?
Also die Repräsentation ist deutlich ausbaufähig. So würde ich das mal formulieren. Da ist noch ganz viel Luft nach oben. Also es ist völlig richtig, was Sie sagen. Sie werden bei Ihrer Umfrage wahrscheinlich auch noch ein paar Leute gehabt haben, die gar nichts wussten, die sozusagen dann jetzt auch gar nicht aufgetaucht sind. Alles andere wäre völlig untypisch, weil so ist es einfach. Und das wäre, also ne, würde ich auch niemals irgendjemand vorwerfen. Da muss man ja nochmal gucken, wie viel Osteuropa kommt denn überhaupt im Schulunterricht vor? Ne, also woher soll das denn kommen? Außer, dass man vielleicht irgendwie als KlassenkameradInnen oder FreundInnen irgendjemand kennt. Aber das ist dann ja eher Zufall. Also da ist noch viel Luft nach oben, trotz der Bewegung, die es jetzt gibt. Und das wird auch noch lange dauern, weil das betrifft sozusagen beide Seiten, würde ich sagen. Ne? Also von der, sagen wir mal, von denen, die aus der Community, die eigentlich keine ist, sondern aus ganz vielen Untercommunities besteht, diejenigen, die da sprechen und sichtbar sind, so im öffentlichen Raum, die bewegen viel. Aber es gibt auch nach wie vor sozusagen Teile, also auch Teile der ja seit Jahrzehnten existierenden Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, die ein bestimmtes Narrativ behalten wollen und das auch online sozusagen kundtun, das eben ein reines Opfernarrativ ist. Also dass aufgrund dieser traumatischen Zäsuren, die die russlanddeutsche Geschichte ja zweifellos auszeichnen, nur mit einer Lesart verbunden ist. Da würde ich sagen, bedarf es der Bereitschaft zur Öffnung, weil erstens die russlanddeutsche Geschichte vielfältiger ist und nicht nur eine Opfergeschichte. Es wird von den Jüngeren auch häufig vehement zurückgewiesen, die sich jetzt hier nicht nur als Opfer definieren in ihrem Leben und die eine ganz starke eigene Agency haben. Aber vor allem, weil man sonst keine Anknüpfungspunkte bietet für die allgemeine Gesellschaft, ne, und für die Forschung. Und wenn man sich mal durchliest, wie die Ankunftsgeschichten waren in den 90ern, also wie viel Fremdheitserfahrung über den Akzent, über die Sprache, über die Adresse, die man vielleicht nicht preisgeben wollte, darüber, dass zu Hause anders gekocht wurde als in sozusagen biodeutschen Haushalten etc., dann sind das typisch migrantische Erfahrungen. Und da könnte man halt stärker sich hin öffnen, also in Richtung Migrationsforschung und auch einfach migrantische Selbstorganisation, postmigrantische Gesellschaft. Ja, weil vieles von russlanddeutscher Geschichte ist migrantisch oder postmigrantisch und teilen sie mit anderen migrantischen Gruppen. Und da gäbe es noch viel zu gewinnen, glaube ich, ohne die eigenen Spezifika zu verlieren. Ne, das muss damit ja überhaupt nicht passieren. Das ist häufig die Angst, die damit dann einhergeht. Aber das ist ja damit gar nicht gesagt. Aber es gibt eben Schnittmengen und die sollte man stärker nutzen. Auf der anderen Seite steht aber eben die nicht-russlanddeutsche Gesellschaft, die tatsächlich, finde ich, mehr davon auch zur Kenntnis nehmen sollte. Und spätestens seit 2016 sind diverse Online-Formate aufgebaut worden, die auch niedrigschwellig zugänglich sind. Die sind wirklich leicht zu finden und da gibt es schon, finde ich, gewissermaßen eine Bringschuld der nicht-russlanddeutschen deutschen Gesellschaft, das auch mal zur Kenntnis zu nehmen. Weil worum es auch geht, ist psychologisch gesprochen Anerkennung. Also viele aus der Gruppe klagen darüber, dass sie hier nicht gesehen werden, dass nichts bekannt ist über sie. Und wenn ich über etwas nichts weiß, kann ich es auch nicht anerkennen. Ne? Deswegen sind symbolische Orte wie das Museum für russlanddeutsche Geschichte in Detmold auch so wichtig, meiner Meinung nach. Also da hat die deutsche Gesellschaft selber, finde ich, auch noch einen Teil beizutragen. Also die nicht-russlanddeutsche und der nicht-russlanddeutsche Teil. Und das ist das Bohren dicker Bretter, weil da reden wir sozusagen über das mangelnde Wissen über Osteuropa insgesamt. Und in dieses Wissensloch fallen halt eben auch die Russlanddeutschen. Und sie da rauszuholen, ich arbeite daran, andere auch. Aber das wird auch noch uns ein paar Jahre beschäftigen, glaube ich.
Ja, vielen Dank. Und herzlichen Dank auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
In unserem Gespräch mit Herrn Petersen ist deutlich geworden, dass Russlanddeutsche hier immer noch als die Unbekannten bezeichnet werden können, weil sehr viele Deutsche über sehr wenig Wissen über eine so große Gruppe verfügen. Russlanddeutsche sind aber nicht länger unsichtbar. Die Auseinandersetzung mit ihrer Geschichte, Identität und Repräsentation ist Teil des öffentlichen Diskurses. Herr Petersen hat uns außerdem einen Überblick über die zentralen Ereignisse russlanddeutscher Geschichte gegeben. In Herr Petersens Auswahl war unter anderem der Beginn der russlanddeutschen Geschichte enthalten, der spätestens auf die 1760er Jahre mit dem Einladungsmanifest von Katharina der Großen datiert werden kann. Außerdem ist Herr Petersen auf die Oktoberrevolution von 1917 eingegangen. Er hat auch die Zwangsumsiedlungen nach Kasachstan und Sibirien und die Zwangsarbeit und vielen Toten von 1941 genannt. Herr Petersen hat die Auswirkungen der Auflösung der Sowjetunion 1991 erläutert. Und im weiteren Verlauf des Gesprächs ist deutlich geworden, warum der Begriff Russlanddeutsche gerade momentan problematisch ist und dass sich Alternativen wie Postost entwickelt haben. Herr Petersen hat auch aufgezeigt, dass Russlanddeutsche sowohl in der Forschung als auch im Alltag noch sichtbarer sein sollten. In weiteren Podcasts werden sich unsere Kommilitoninnen weiter mit dem Thema Russlanddeutsche beschäftigen und haben sich ebenfalls spannende Gesprächspartner eingeladen. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank noch einmal an Herrn Petersen für das Gespräch.